Nicht immer ist, glaube ich, agil das richtige Mittel für jede, für alles, was in den Rechtsabteilungen nun mal läuft. Ich glaube aber sehr wohl, dass agiles Arbeiten in der Rechtsabteilung kommen wird und noch nicht so vorhanden ist, wie es sein sollte.
Willkommen zu einer neuen Folge von Talking Legal Tech, dem Podcast des Legal Tech Lab Cologne. Dieser Podcast wird wieder präsentiert durch Wolters Kluwer Deutschland. Mein Name ist Felipe Molina und heute erfahren wir in dem Podcast eine ganz neue Perspektive auf Legal Tech. Heute geht es nämlich um Legal Tech in einer Rechtsabteilung und zwar nicht in irgendeiner Rechtsabteilung, sondern heute sprechen wir mit zwei Mitgliedern einer Rechtsabteilung von einem DAX-Konzern, nämlich von E.ON. Willkommen Stefan Grasset und Edgar Boger von der E.ON SE. Schön, dass ihr da seid und ihr euch Zeit genommen habt, mit mir in dem Podcast zu sprechen.
Dankeschön. Schön, dass wir hier sein dürfen.
Hallo, Felipe.
Jetzt müssen wir raten, wer ist. Wer ist Edgar, wer ist Stefan? Wir fangen an und stellen vielleicht mal Edgar vor. Warum fangen wir mit Edgar an? Weil Edgar ist anders als Stefan nicht Jurist. Stimmt das, Edgar?
Das stimmt, das ist richtig. Ich kann gerne ein paar Worte zu mir sagen. Also mein Name ist Edgar Boger. Ich bin als Datenschutzexperte bei der IT-Einheit, bei der E.ON Digital Technology beschäftigt und letztlich dort in der Legal und Data Protection Abteilung. Das heißt natürlich, das ist auch eine Rechtsabteilung. Wir haben hier einen ähnlichen Scope, wir betreuen auch rechtliche Themen, aber Datenschutz ist eben in seiner Natur ein bisschen auch funktionsübergreifend. Das heißt, hier sind eben auch Nicht-Juristen gefragt mit ein bisschen technischem und Prozessverständnis. Sodass ich hier trotz Nicht-Juristen-Daseins in der Rechtsabteilung letztlich tätig bin.
Und du, Stefan?
Ja, du hast es ja schon vorweggenommen, Felipe. Ich bin Volljurist. Ich arbeite bei der E.ON SE, das heißt in der Holding. Ursprünglich habe ich 2018 angefangen im Kartellrechtsteam. Das heißt, ich habe Kartellrecht betreut und ein größeres Investitionsschiedsverfahren. Ich habe dann Ende 2019 hier auch das Legal Tech Projekt mit initiiert und arbeite jetzt seit Juni diesen Jahres im Corporate and Finance Law Team, wo ich unter anderem auch für die Betreuung von Referendarinnen und Referendaren zuständig bin. So vielleicht später nochmal.
Kommen wir später nochmal zu die ganze Werbetrommel für E.ON und dem Referend bei E.ON werden wir dann aufs Ende verlagern. Wir reden jetzt erstmal über euer Projekt. Spannend bei euch beiden ist, ihr seid ja schon relativ lange bei E.ON dabei, oder? Ihr habt eure beruflichen Karrieren fast bei E.ON gestartet.
Genau, das ist bei mir auf jeden Fall der Fall. Ich bin jetzt seit 6 Jahren in verschiedenen Rollen, letztlich immer im Datenschutz, aber in verschiedenen Unternehmenseinheiten bei E.ON unterwegs gewesen. Ursprünglich mal als Werkstudent gestartet, das heißt ganz genau, ich habe letztlich meine berufliche Karriere in der Form bei E.ON gestartet vor 6 Jahren, ja.
Stefan, du hattest auch mal erzählt, dass es gar nicht so unüblich ist bei E.ON, dass man so lange bleibt. Finde ich eigentlich ganz, ganz spannend.
Den Berufsstart als Jurist bei E.ON hinlegen ist eher die Ausnahme, aber dadurch, dass ich angefangen habe als Jurist bei E.ON nach dem Referendariat, bestätigen ja die Ausnahmen auch die Regel. Also gibt's durchaus mal.
Und vor mir sitzen auch zwei Menschen, die glücklich wirken. Das heißt, hier ist nicht so, dass ihr drin gefangen seid, weil ihr da sein müsst, sondern weil ihr gerne da seid. Und ein Grund, weswegen ihr vielleicht so glücklich seid, ist, dass ihr neben den klassischen Alltagsfragen, die ihr irgendwie bewältigen müsst, auch andere Projekte durchführen könnt, wie das Legal Tech-Projekt, über das wir heute sprechen. Es geht heute um Legal Tech in der Rechtsabteilung und das Spannende von eurem Projekt ist, dass wir die ganze Reise von der Bedarfsanalyse zum Produkt gehen und genauer sprechen wir eigentlich über Meta-Management. Wer sich jetzt fragt, was ist Meta-Management, gehen wir gleich darauf ein. Was ich wichtig finde in dem Bereich und weswegen es auch wichtig ist, dass wir erstmal darüber sprechen, was E.ON ist, ist, denn nur wenn man versteht, welche Struktur hinter dieser Rechtsabteilung steht, versteht man auch, welches Produkt ihr dann geschaffen habt. Stefan, erzähl mal, wie so eine Rechtsabteilung aufgebaut ist, wie viele Menschen dort arbeiten, was eure Probleme sind, was ihr im Alltag so macht.
Ja, vielleicht nochmal noch allgemeiner, was E.ON macht. E.ON ist, glaube ich, hinreichend bekannt, wahrscheinlich als DAX 40 Unternehmen, insbesondere intelligente Energienetze und innovative Kundenlösungen ist das, was wir machen. Ist ein Energieunternehmen, ein internationales, mit mehr als 20 Rechtsabteilungen in allen EU-Staaten und in UK. In der Türkei haben wir noch weitere Kollegen. Insgesamt gibt es in den Rechtsabteilungen, da meine ich nicht nur Juristen mit, sondern auch Nicht-Juristen, insgesamt ca. 300 Mitarbeitende in allen Geschäftstätigkeiten und Geschäftsfeldern. In der Holding, hier bei der E.ON SE, wo ich auch arbeite, sind wir ca. 60 Mitarbeitende im Rechtsbereich, die hier beschäftigt sind.
So roundabout 400 Menschen, die man irgendwie monitoren müssen, die gemeinsam zusammenarbeiten müssen?
300, da waren die Holding war da inklusive, also es waren eher, sind insgesamt eher 300.
Okay, aber
es
ist ja schon eine große Organisation, die irgendwie Projekte zusammen durchführen muss, wo man mit verschiedenen Stakeholdern ja auch zusammenarbeitet. Viele Dinge lagert man ja auch an größere oder Großkanzleien aus, so ist es ja ganz üblich bei Konzernen, und diese Art der Zusammenarbeit muss irgendwie gemonitort werden. Du hattest ja eben in deiner Einleitung, was E.ON eigentlich ist, ja angesprochen, wir machen innovative Lösungen, versuchen innovativ zu denken, so das ist vielleicht für so DAX 40 Unternehmen eher unüblich, aber vielleicht klappt das ja auch bei euch, vielleicht seid ihr nicht im Innovators Dilemma gefangen, sondern versucht es. Wie begann eigentlich das Projekt, was war der Impuls, warum Legal Tech bei E.ON?
Wir haben uns das erste Mal da vertieft Gedanken zugemacht in einer sehr, sehr kleinen Runde. Das war damals die Bettina Meding, Jan-Felix Becker und die Rachel Vogel 2019. Ja, da haben wir gemerkt, dass das, was wir an Digitalisierung haben, back online ist. Halt alles, was so ansonsten von der IT so zur Verfügung gestellt wird, das war damals auch noch nicht MS Teams zum Beispiel. Wir haben gemerkt, dass aber der Bedarf, gerade was digitale Lösungen für unsere Problemstellung angeht, durchaus vorhanden ist, und haben uns da quasi aus der Basis an den General Counsel gewandt und gesagt, dann können wir da was machen und wenn ja, wie? Und so kam das Urprojekt Legal Tech at E.ON zustande 2019 oder Ende 2019. Und ja, das hat sich heute in ein ja doch recht größeres, in ein rechtsabteilungsübergreifendes Projekt gewandelt, in dem ja zuletzt 15 Stakeholder beteiligt waren.
Also zu dem Zeitpunkt war das Problem ja auch noch gar nicht klar. Es war einfach nur die Perspektive, wir wollen was schaffen. Warum?
Genau, ganz am Anfang war die Perspektive nur, wir wollen, dass sich was ändert, und noch gar nicht konkretisiert auf was. Und das war eben der erste Teil des Projektes, in dem wir die Bedarfe versucht haben festzuziehen. Was wollen wir denn? Worauf wollen wir uns spezialisieren? Und was wollen wir als erstes hier anstoßen als Projekt? Darum ging es im ersten Teil im Wesentlichen.
Wie habt ihr diesen ersten Teil aufgebaut?
Ja, dadurch, dass vielleicht nochmal da ein wenig Konzernhistorie dazu. Wir haben 2018 bis 2019, das ist ein etwas längerer Prozess gewesen, von der RWE die Innogy gekauft, ein weiteres DAX-Unternehmen. Das heißt, es fand 2019/20 die Integration statt, und die beiden Rechtsabteilungen dieser Großkonzerne kannten sich ja quasi noch gar nicht. So haben wir das Projekt auch dafür genutzt, integrativ zu wirken, was die Innogy-Kollegen angeht. Ja, haben auch die direkt mit einbinden können und mussten natürlich erstmal feststellen, ja, was treibt uns denn um? Und da nicht aus der Holding alleine gedacht, sondern auch aus den operativen Einheiten heraus, was treibt die denn an? Und dafür haben wir zuallererst einen Fragebogen erstellt, den an alle Mitarbeiter der Rechtsabteilungen versandt und ausgewertet. Wir haben dann einen Workshop organisiert mit, ich glaube, circa 30, 40 Teilnehmern, kann ich jetzt nicht mehr so genau sagen, ist ja auch schon 2 Jahre her, und sind dann darauf gestoßen, dass das wesentliche Minimal Viable Product für alle ist, dass man überhaupt einmal eine Ablage, eine vernünftig strukturierte Ablage schaffen sollte, um darauf dann hoffentlich aufzubauen.
Wirkt vielleicht auch ein bisschen schockierend, dass man sagt, im Jahr 2019 haben wir noch gar keine strukturierte Ablage. Wie habt ihr da vorgearbeitet?
Natürlich gab es immer eine Ablage und die gibt es auch heute noch und die ist auch, ich arbeite jetzt im Gesellschaftsrecht, sehr strukturiert, nur ist sie besonders digital. Ich glaube, da sind wir noch von entfernt, zumindest jetzt gerade. Wir haben natürlich eine Ablage, die ist auch zum gewissen Grad strukturiert, nur erfassen wir Metadaten, so wie wir es könnten vielleicht. Nein, das tun wir gerade noch nicht in meinen Augen und da sind wir gerade dran, das zu ändern.
Okay, dann sind wir in dem Punkt, dass wir erkannt haben, wir brauchen vielleicht eine Ablage. Edgar, warst du von Anfang an auch in den Prozess involviert?
Nee, ich bin Legal Tech, Stefan hat es ja gesagt, das geht schon ein paar Jährchen. Ich bin dazu gestoßen, als man sich eigentlich schon im Klaren darüber war, was wollen wir eigentlich konkret? Also das war vor etwa anderthalb Jahren, da bin ich im Projekt dazu gestoßen. Da hat man schon den Schwerpunkt festgelegt, weil Legal Tech letztlich, das ist ein global galaktischer Begriff. Was ist das eigentlich? Und ich glaube, was das am Ende des Tages ist, den Schwerpunkt kannst du selbst setzen, weil, dazu kann Stefan gerne noch mehr sagen, weil er daran beteiligt war. Aber welche Bedarfe gibt es eigentlich? Wo kann man etwas verbessern? Und dann hat man eben die Entscheidung getroffen, dass man das sogenannte Meta-Management verbessern kann. Und genau an dem Punkt bin ich dazu gestoßen. Das heißt, in der Phase, wo wir wussten, okay, das wollen wir machen, aber wie machen wir das, das wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und da sind wir dann hingekommen, Stück für Stück.
Also Stefan, dann lass noch mal kurz auf diese Bedarfsanalyse eingehen, weil man sagen könnte, okay, so eine Umfrage klingt ja total demokratisch, basisdemokratisch, wie das Projekt ja auch gestartet hat, weil in diesen Innovationsworkshops gibt es ja immer so ein Zitat, das Henry Ford zugeschrieben wird, wo er sagt, wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie wollen, hätte ich gesagt, schnellere Pferde. Das ist ja die Frage, sind Umfragen der beste Punkt, um so ein Projekt zu starten? Würdest du sagen, jetzt ist es ja auch jetzt 3 Jahre her, war das die richtige Herangehensweise?
Ich glaube, um überhaupt erstmal ein Bild darüber sich zu verschaffen, was im Konzern gewünscht ist, ja. Dass das nicht der Weisheit letzter Schluss ist, einen Fragebogen rauszuschicken und den auszuwerten und darauf basierend zu sagen, ja, das machen wir jetzt. Das haben wir auch nicht gemacht. Wie gesagt, wir haben das dann nochmal im Workshop konkretisiert und sind dann, bis Edgar dabei war, eben aufs Meta-Management als erstes Produkt gestoßen, um das wir uns kümmern wollen. Aber ich glaube, erstmal zu fragen, was will man überhaupt haben und das ganz basisdemokratisch mal zu erfragen, das halte ich weiterhin für den richtigen Weg. Ja.
Was kam dabei raus? Die Leute haben ja nicht reingeschrieben, wir brauchen Meta-Management, sondern was war das konkrete Problem, was irgendwie herauskristallisiert ist? Kannst du es irgendwie so in zwei Sätzen festhalten? Du, ein bisschen hast du es ja eben schon angesprochen.
Ja, ein bisschen habe ich es schon angesprochen, genau. Ich glaube, was ganz viele frustriert ist, gerade wenn man mal eine Übergabe machen muss, aus welchen Gründen auch immer, sei es zeitweise, sei es langfristig, und dass man dann zum Beispiel nicht mehr auf verschlüsselte E-Mails zugreifen kann, dass man keine Möglichkeit hat, auf das ganze Knowledge, was zu einem Vorgang gehört, über die Personen hinaus zuzugreifen, die da jetzt gerade dran arbeiten, und dass viele Sachen einfach schnell weg sind, wenn man sich nicht gut um eine Ablage kümmert. Ja. Ich glaube, das ist etwas, das ist natürlich einerseits eine Governance-Frage, andererseits kann man die technische Unterstützung dafür muss eben auch gewährleistet sein, und das war ein Main Pain Point aus meiner Sicht, der uns dazu geführt hat. Und wie gesagt, darauf können sich alle einigen, dass man strukturiert ablegen kann und sollte. Oder darauf konnten sich die Mehrzahl der Befragten einigen. Es gab natürlich Themen wie Entity Management, die im Vergleich natürlich relativ speziell sind. Ne? Wenn man jetzt sagt, wir möchten Gesellschaften vernünftig ablegen, das Entity Management dazu professionalisieren, das ist natürlich was, das auch sinnvoll und total praktisch ist. Aber als Minimal Viable Product für den Gesamtkonzern lohnte sich aus Sicht der Befragten eben das Meta-Management mehr.
Vielleicht als kleiner Exkurs, um das zu verstehen, muss man ja auch wissen, was überhaupt die Rolle einer Rechtsabteilung ist. So eine Kanzlei ist häufig geläufig. Was macht so eine Rechtsabteilung im Groben?
Wir sind der direkte Ansprechpartner für die operativen Kollegen. Das gilt insbesondere für die Kolleginnen und Kollegen der Rechtsabteilungen, die nicht in der Holding sind. Ja, da kann ich vielleicht gar nicht so viel zu sagen, weil ich ja gerade so ein bisschen weiter weg sitze vom tatsächlichen Geschehen. Nichtsdestotrotz werden wir als Spezialisten eingebunden, neben anderen wichtigen Bereichen wie Tax, HR, Accounting, Controlling, wer auch immer für Themengebiete zuständig ist und eingebunden werden muss, und koordinieren entweder intern oder mit externer Unterstützung eben diese Funktion, die wir im Konzern wahrnehmen.
Und es ist natürlich eine Supportfunktion, und so gesehen haben wir natürlich auch unsere internen Kunden, ne? Also jemand kommt auf uns zu und bittet um Support letztlich, um Beratung. Das ist wahrscheinlich so ein großer Teil des Geschäfts.
Darf man das? Ist wahrscheinlich eine häufige Frage.
Genau. Und ich bin auch Syndikusrechtsanwalt, sprich, ich habe auch eine Anwaltszulassung und bezeichne auch intern meine Mandanten als Mandanten. Also das ist genauso wie der niedergelassene freie Rechtsanwalt vielleicht E.ON als Mandant TIN hat, habe ich intern meine Mandanten.
Das heißt, man einigt sich auf den Bereich Meta-Management und nennt es vielleicht noch gar nicht so und sagt dann, wie machen wir weiter? Also brauchen wir wahrscheinlich Budget. Woher kommt das? Wie hoch war das? War das ein Streitpunkt?
Anfangs haben wir gar nicht nach besonders viel Budget gefragt für die Bedarfsanalyse. Wir hatten strategische Berater an Bord, die nenne ich auch gerne. Das war Deloitte Legal, konkreter der Klaus Gressbrand insbesondere. Die uns so ein bisschen am Anfang geguidet haben bei der Suche nach sich selbst. Ja. Dafür brauchten wir jetzt aber kein riesig großes Budget. Sobald wir tatsächlich in die Umsetzung gegangen sind, da hatten wir natürlich nicht nur IT-seitig ein größeres Budget, sondern auch was die Beratung anging ansonsten.
Was kostet so ein Projekt?
Das ist eine gute Frage, wie viel das dann am Ende ist, weil ich sehe keine finalen Zahlen von den IT-Lern, aber es ist weniger als 1 Million gewesen.
Okay, da kann eine Riesensumme, 1 Million kann man sich wahrscheinlich auch was von kaufen. Das ist dann die Frage, die sich wahrscheinlich auch gestellt wurde, weil das hat mir ja noch gar nicht gesagt, die Lösung, die ihr machen wolltet, ist selbst entwickelt. Warum?
Ja, also da springe ich gerne ein. Das hat natürlich, da spielen verschiedene Faktoren mit einher. Ich meine, wir haben keine Organisation, in der wir hätten sagen können oder hätten sagen wollen, wir bauen jetzt was und verpflichten jeden Anwalt im Konzern, jeden Legal-Mitarbeiter das zu nutzen, sondern wir bauen hier etwas und wir wollen es so gut bauen, dass die Abteilungen das selbstständig von sich aus nutzen wollen. Das heißt, wir haben hier natürlich auch Konkurrenz. Wir haben Konkurrenz auch zum externen Markt und das müssen wir natürlich berücksichtigen. Und hier spielt natürlich auch das Thema Kosten eine Rolle. Das heißt, wenn wir selbst entwickeln auf bestehender Technologie, dann haben wir sicher gewissermaßen auch ein anderes Kostenverhältnis, eine andere Kostenstruktur. Und der Vorteil ist dann eben auch die Folgekosten. Dass, wenn wir auf, wir haben es genannt und oder wir haben das fortgeführt unter dem Motto Leveraging What's There. Also wenn wir mit bestehender Technologie arbeiten, für die es vielleicht weitestgehend auch bereits Lizenzen gibt im Konzern, dann haben wir natürlich auch einen gewissen Kostenvorteil. Und wir haben den Vorteil, dass wir vielleicht das Onboarding gar nicht so komplex gestalten müssen, weil irgendwo ist es alles das, was die Nutzer schon kennen aus ihrer täglichen Arbeit. Und das ist so, das sind so einer der entscheidenden Faktoren, würde ich sagen, die auch dafür gesprochen haben, dass wir eben mit den bestehenden Technologien arbeiten und das auch selbst entwickeln und eben nicht externer Markt beziehen.
Und dennoch gibt es Meta-Management-Lösungen wie Sand am Meer. Die habt ihr euch wahrscheinlich auch angeguckt, oder?
Genau, absolut. Wir haben Benchmarking in dem Sinne betrieben. Wir haben uns angeguckt, was gibt es am externen Markt. Wir haben uns geguckt, was wird schon im E.ON-Konzern eingesetzt. Was nutzen andere E.ON-Konzerngesellschaften? Haben uns genau angeguckt, warum werden die genutzt, was sind die entscheidenden USPs, sage ich mal dort, dieser Tools? Und was können wir tun? Wie sollten wir das berücksichtigen in unserem Tool, um da auch wettbewerbsfähig zu sein mit dem Endprodukt?
Dann nehmen wir die Fragen, die du gerade aufgeworfen hast, direkt mal auf. Was gab es für Lösungen am Markt und was gibt es vielleicht für Lösungen, die ihr im Unternehmen vielleicht bereits schon genutzt habt?
Stefan, ergänzt mich da gerne. Das war so eine Aktivität, in der ich selbst persönlich nicht im Detail eingebunden war. Es gab auf jeden Fall iManage, ist eine Lösung, die mir spontan einfällt. LeakCare fällt mir ein. Stefan, hast du spontan noch weitere Lösungen im Kopf?
Das waren auf jeden Fall die beiden Hauptsoftware-Lösungen, die wir uns angeschaut haben. Und darüber hinaus Atlassian und was so da in die Reihe gehört. Ich glaube, das ist nicht nur Atlassian. Aber mehr fallen mir jetzt spontan auch nicht ein, die wir uns intern angeschaut haben. Dass wir natürlich mehr Lösungen auf dem Markt gesehen haben, das ist klar. Du hast recht, da gibt's den Sand am Meer. Da gibt's einige, die da was anbieten. Ja.
Und dagegen hat was gesprochen, außer den Punkten, die du gerade angesprochen hast, Edgar?
Ja, vielleicht auch, dass wir natürlich ein recht großes Projekt hier haben, funktionsübergreifend, länderübergreifend, und dass wir vielleicht auch einfach in der Lage sein könnten, ein besseres Produkt zu bauen. Zumindest besser in dem Sinne, besser zugeschnitten auf die Bedürfnisse unserer eigenen Mitarbeiter.
Und dann begonnen habt ihr die Funktionalitäten der Dinge, die ihr in der Umfrage irgendwie herausgearbeitet habt, irgendwie aufgeschrieben, dann die Anbieter auf dem Markt bisher haben, vielleicht noch weitere, die euch eingefallen sind. Und dann ist da wahrscheinlich so ein Potpourri an Funktionalitäten entstanden, wo ihr sagt, das ist das, was wir brauchen?
Ja, also das war ein recht langer Prozess. Das war schon recht komplex. Ich meine, aus der Umfrage alleine ergeben sich natürlich keine User-Stories und auch keine konkreten Anforderungen, was wir jetzt haben sollen. Wir haben auf der grünen Wiese angefangen und das Ganze war natürlich recht allgemein und dann wurde es immer konkreter. Wir haben Miroboard dafür genutzt, ein riesiges Miroboard, das irgendwann sehr riesig geworden ist mit verschiedensten Diagrammen, Tafeln, Boards, Post-it-Notes und was man auch alles in Miro machen kann, indem wir uns so vom global-galaktischen immer präziser dem Endprodukt genähert haben und letztlich eben diese sehr allgemeinen, generischen Anforderungen so weit konkretisiert haben, dass am Ende des Tages dabei dann konkrete User-Stories bei rausgesprungen sind.
Hast du vielleicht so ein, zwei User-Stories, die du mit uns teilen kannst?
As a user, I want to be able to store encrypted emails in our tool. Mhm. Das ist so einer der Lieblingsthemen von Stefan, weil er natürlich in einem Bereich arbeitet mit streng vertraulichen Daten, hat sicher auch weit mehr mit verschlüsselten E-Mails zu tun als ich. Also die Anforderung ist, wir wollen auch verschlüsselte E-Mails dort ablegen können und die sind dann in der Regel erstmal verschlüsselt. Und wie kriegen wir, also das brauchen wir, die müssen im Tool zugänglich sein, diese E-Mails. Und das ist die Anforderung. Die Umsetzung ist dann natürlich ein bisschen komplexer aus technischer Sicht, aber die Anforderung ist erstmal so simpel.
Nur um das richtig zu verstehen. Das heißt, man formuliert so eine User Story und wie verfeinert man die dann, bevor die übergeben wird? Also wenn man sagt, man hat dann diese User Story, wie macht man dann weiter?
Naja, das war erstmal nur der Titel der User Story. Dann haben wir Acceptance Criteria. Das heißt, wir definieren ganz konkret, wie muss die Funktionalität ausgestaltet sein, damit sie für uns in Ordnung ist, damit wir sie freigeben können. Wie gesagt, die Stories selbst haben erstmal das Legal Team geschrieben, aber ich als Product Owner, das war natürlich eine meiner zentralen Aufgaben, da auch den Überblick zu behalten und letztlich auch die User Story freizugeben und praktisch zu übergeben ans IT-Team. Das heißt, ich musste da schauen, ist es konsistent zu den anderen User Stories, ist es vom Detailgrad auch ausreichend detailliert, weil man muss eben, das zeigt die Praxis, man muss Anwälte oder der Kunde und Entwickler sprechen oft nicht dieselbe Sprache. Also man muss da schon sehr konkret sein, damit da auch keine Missverständnisse entstehen und damit der Entwickler auch weiß, was muss er jetzt machen.
Diese These, die du eben aufgestellt hast mit wir brauchen encrypted E-Mails, was ist dann der Detailgrad, der darunter folgt?
Ja, encrypted E-Mails ist jetzt so, das ist ja relativ basic erstmal von der Anforderung. Das heißt hier, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, wenn es um Detailgrad geht, da gibt es komplexere User Stories.
Welche wäre das zum Beispiel?
Lass mich nochmal ein anderes Beispiel geben. Beispiel Reminder. Ich möchte in der Lage sein, Reminder im Tool einzustellen. Ich möchte mir einfach, wie ich es in Outlook auch kann, möchte mir Reminder einstellen. Der Detailgrad kann dann sein, was sind es eigentlich für Reminder? Was ist die Frequenz? Ich möchte in der Lage sein, die Frequenz wie folgt einzustellen. One-Time-Reminder, wöchentlichen Reminder, monatlichen Reminder etc. etc. Dann möchte ich einstellen können, an welchem Tag möchte ich diese Reminder bekommen, vielleicht sogar zu welcher Uhrzeit, wie es jetzt bei uns ist. Das heißt, so kann es dann beliebig tief ins Detail gehen, am Beispiel der Reminder-Funktionalität.
Stefan, wir haben jetzt von Edgar gehört, er war Product Owner in dem Bereich sehr tief drin. Man könnte fast vergessen, dass es sich hier um ein Team handelt, das zum Teil aus Juristinnen und Juristen besteht, handelt. Was hast du da überhaupt drin gemacht? Warst du der User? Warst du da irgendwie, keine Ahnung, haben alle auf dich gezeigt, gesagt, guck mal, wenn der Stefan es versteht, dann ist es richtig entwickelt? Oder was war deine Aufgabe?
Nicht ganz. wir hatten jetzt mal in die jüngere Vergangenheit gesprungen. Ich sag mal, seit März letzten Jahres haben wir ein agiles Projekt aufgebaut und in 2 Wochen Sprints gearbeitet. Das heißt, wir hatten auf der einen Seite das Legal Team, wo wir Product Owner und Scrum Master waren, also ich als Scrum Master, Edgar als Product Owner, wo die Bedarfe geschrieben wurden, die dann parallel von der IT umgesetzt worden sind, wo wir gleichfalls eben der Scrum Master und Edgar und Product Owner waren. Das war so die Grundstruktur. Als Scrum Master bin ich der Terminpfleger. Das ist soweit, glaube ich, ein Teil zumindest der Berufsanforderung da. Ich habe mich darauf konzentriert, dass die Prozesse, die wir da definiert haben, eingehalten wurden. Und das war angesichts der Vielzahl der Meeting und der Vielzahl der Stakeholder und dadurch, dass wir quasi 2 Teams hatten, die koordiniert werden mussten, dann doch einiges und hat die 0,2 FTE schon ab und zu mal überstiegen, die ich dafür abgestellt war.
Dann fehlen ja noch ein paar andere Rollen in dem Team. Was waren das für Menschen, die da noch dabei waren?
Also im Legal-Team waren ganz viele Juristen aus den verschiedenen Rechtsabteilungen. Zum Beispiel von der Lechwerke AG, einer bayerischen Tochtergesellschaft, waren 2 abgestellt. Von E.ON Schweden war eine abgestellt. Von E.ON UK war eine Kollegin abgestellt, die, wie ich schon gesagt habe, die Bedarfe konkretisiert haben, die wir uns einerseits durch die Bedarfsanalyse, andererseits durch den Vergleich mit unseren Wettbewerbern so zusammengestellt haben und die dann später, als es umgesetzt wurde, auch getestet haben. Wurde das denn jetzt hier richtig umgesetzt? Auf der anderen Seite hatten wir das IT-Team, bestehend aus Entwicklern, zunächst externe, später dann interne, die Entwickler, die wirklich programmiert haben, ja. Und natürlich intern auch ITler, die sich besser auskennen als Edgar und ich in der IT-Landschaft, wobei Edgar eigentlich auch schon relativ gut vernetzt war, zugegeben. Für mich war das alles neu. Als Kartellrechtler hat man damit doch relativ wenig zu tun.
Und hast du von dieser Herangehensweise was für dein kartellrechtliches oder jetzt gesellschaftsrechtliches Leben mitgenommen? Oder lässt man das dann bei dem Projekt und geht dann weiter und
Nee, also ich versuche schon zu überlegen, das habe ich auch mit meiner Chefin im Kartellrecht kürzlich getan, wo gibt es denn Möglichkeiten, ja, mit mehr Transparenz eine bessere Teamzusammenarbeit zu schaffen? Wie kann man vielleicht durch agilere Methoden schneller zum Ziel und schafft mehr Transparenz untereinander? Nicht immer ist, glaube ich, agil das richtige Mittel für alles, was in den Rechtsabteilungen nun mal läuft. Ich glaube aber sehr wohl, dass agiles Arbeiten in der Rechtsabteilung kommen wird und noch nicht so vorhanden ist, wie es sein sollte.
Hast du vielleicht ein Beispiel, wo du sagst, das finde ich eigentlich offensichtlich?
Je größer das Team ist und je mehr Themen abgedeckt werden, desto schwieriger halte ich es, nachzuvollziehen, was überhaupt noch los ist. Ja, das gilt für den Line-Manager oder die Line-Managerin genauso wie für alle anderen Teammitglieder. Und um Doppelarbeit zu vermeiden, wäre es ja schon das Einfachste, alles nicht nur in einem zweiwöchigen Joe-Fix oder vielleicht wöchentlichen Joe-Fix einmal kurz zu besprechen, sondern tatsächlich eine Liste an Tätigkeiten, zum Beispiel auf dem Kanban-Board, festzuhalten und mal in sich zu gehen, wer hier was denn gerade macht. Ja? Mit mehr Kommunikation und Transparenz tatsächlich dazu kommen, besser zusammenzuarbeiten, das halte ich gerade in größeren Teams für ganz, ganz wichtig. In kleineren Teams braucht es vielleicht diese Strukturen nicht, weil man sich sowieso sehr eng abstimmt.
Das heißt, wenn du in der Zukunft ein Teamlead bist, in einem juristischen Team, in einer Rechtsabteilung, das eine gewisse Anzahl von Menschen füllt, würdest du agil arbeiten?
Ich würde mir zumindest Gedanken machen, wo und ob es Sinn ergibt, agile Arbeitsmethoden einzusetzen. Ja, das würde ich in jedem Fall
tun. Also ein Kanban-Board, ein Daily. Was noch?
Genau, Review-Session wäre ja hier so ein bisschen ad absurdum geführt. Aber grundsätzlich die Strukturen, die agiles Arbeiten schafft, das ist ganz allgemein gesprochen ja eben Transparenz schaffen. Ja? Transparenz bei hoher Komplexität.
Vielleicht ist es auch manchmal gewollt, dass man nicht so transparent arbeitet, um dem Ganzen eine größere Magie zu geben, als es tatsächlich am Ende hat, oder?
Deswegen sage ich ja auch, dass agiles Arbeiten nicht immer überall funktionieren wird. Ich glaube aber für die meisten oder für viele Prozesse und vieles, was in Rechtsabteilungen läuft, wäre es durchaus eine Option.
Wie herausfordernd war es wir sind ja noch in dem Projekt drin, ist es ein Produkt zu bauen, wo die NutzerInnen aus verschiedensten Kulturen kommen, also sozusagen ein Produkt in einer Holding zu bauen. Das stelle ich mir noch schwerer vor, als ein normales Produkt zu bauen, weil dann kommen die, dann sagen die, nee, wir machen das bei dieser einen Gesellschaft so und so und die anderen machen es eben so und so. Und Juristen sind ja schon relativ kompliziert und dann nochmal eine Stufe an Komplexität nochmal drauf. Wie handelt man das?
Ja, also sehr herausfordernd, würde ich sagen. Gerade ich als Nicht-Jurist musste auch nochmal lernen, dass das echt, ich möchte nicht sagen, es lag an den Juristen, aber es war herausfordernd, weil die Prioritäten können doch sehr unterschiedlich sein. Ich meine, am Ende des Tages, ich in meiner Legal und Data Protection Abteilung, wir sind auch Nutzer des Tools. Aber Punkte, die als Must-Haves verargumentiert wurden, die sind für mich zum Beispiel oft bei weitem keine Must-Haves gewesen. Also jeder hat seine eigene Sicht auf die Dinge und entsprechend kann die Wichtigkeit einzelner Funktionalitäten sehr unterschiedlich wahrgenommen werden und das ist eine große Herausforderung, weil man kann sich da sehr, sehr schnell verrennen. Ich hatte auch oft das Gefühl, dass gefühlt alles, worüber wir gesprochen haben, irgendwer als Must-Have interpretiert. Aber so kommen wir natürlich nie zum Ziel, wenn alles Must-Haves sind. Und das ist extrem wichtig und extrem schwer aus meiner Sicht, irgendwie zu versuchen, jeden glücklich zu machen, aber gleichzeitig auch mal zu sagen, Leute, das ist kein Must-Have. Das ist ein Could-Have, vielleicht ein Should-Have, aber darauf sollten wir uns jetzt nicht zu sehr fokussieren, sondern das stellen wir erstmal hinten dran.
Wie kann man sich das Projekt Stand jetzt vorstellen? Auf welchem Stand stehen wir gerade?
Also wir sind fast vor Go-Live. Wir sind auf technischer Seite, man muss zugeben, wir haben den Go-Live schon verschieben müssen, auch mehr als einmal leider, in erster Linie aus technischen Gründen. Jetzt sind wir so weit, dass wir auf technischer Seite so gut wie fertig sind. Wir haben noch eine Handvoll User-Stories, die gerade fertig entwickelt werden, wo wir ganz gut dastehen, auf einem guten Weg sind. Und natürlich ganz großer Fokus kurz vor Go-Live ist das Thema Bugfixing. Wir sind alle fleißig am Testen und da merkt man hier an der einen oder anderen Stelle nochmal, hier funktioniert irgendwie das doch nicht so, wie wir das wollten und entsprechend müssen jetzt Bugs behoben werden. Und parallel sind wir eben dabei, den Rollout zu planen. Und das ist in einem Konzern auch eine große Herausforderung, dann eher auf organisatorischer Seite. Wir starten mit einem Piloten, das heißt, wer kommt eigentlich in den Piloten? Haben die alle überhaupt die technischen Voraussetzungen, das Tool auch jetzt kurzfristig zu nutzen. Dann erste Welle, zweite Welle, dritte Welle. Wir gehen in Wellenform mit dem Rollout. Wer kommt dann in die jeweilige Welle? Das ist ein gewisser Planungsaufwand. Das machen wir parallel, sodass wir jetzt aber kurzfristig zumindest mit dem Piloten starten wollen.
Wie kann ich mir jetzt die User Journey vorstellen? Also wie starte ich rein? Wie öffne ich dieses Tool? Was sind jetzt die Top 3, 4 Funktionalitäten, die es erfüllen sollte, nach eurer Perspektive?
Also wir haben 3 Zugangspunkte zum Tool. Wir haben einmal eine Web-Oberfläche, basiert letztlich auf Power Apps das Ganze. Also wir können über Power Apps, über einen Zugangslink das Tool öffnen. Wir haben darüber hinaus ein Outlook-Add-in. Das heißt, in Outlook können wir über ein Add-in praktisch auch das Tool in seiner ganzen Fülle auch betreten. Ein bisschen mit einem anderen Interface, also es sieht alles ein bisschen anders aus als die Web-Oberfläche, aber die Funktionalitäten sind auch über das Outlook-Add-in zugänglich, was auch den Hintergrund hat, dass ich ja eben auch E-Mails meinen Matters zuordnen kann. Und drittens, wir haben auch einen mobilen Zugang. Das heißt, wenn ich mir auf meinen Diensthandy die Power-Apps-App runterlade, finde ich dort auch, wenn ich danach suche, das Legal Matters-Tool und kann auch über Smartphone das Tool zugreifen. Wenn ich das tue, dann die Landingpage ist ein Dashboard. Also ich sehe zuerst einmal, welche aktiven Matters habe ich gerade, welche Aufgaben habe ich gerade, alle aktuellen E-Mails, die Matters zugeordnet sind, und ich sehe ein kleines Diagramm mit Matters nach Status. Also das ist so ein Kuchendiagramm auf der Landingpage, wie viele Matters sind aktiv, on hold oder bereits geschlossen.
Wie definiert ihr einen Matter?
Ein Matter ist ein rechtlicher Vorgang. Also das mag ein, als Beispiel, ich mag eine Mail bekommen, wir planen Projekt XYZ, wir brauchen rechtliche Beratung in diesem Projekt. Und damit startet der rechtliche Beratungsvorgang und alles, was dazugehört, alle E-Mails, alle Dateien, alle Aufgaben, die dazugehören, können wir eben in dieser einen Matter, in diesem einen Vorgang dort strukturiert ablegen.
Das heißt, auch Aufgaben werden dort verwaltet?
Genau, auch Aufgaben. Also zentrale Funktionalitäten, das geht auch ein bisschen auf deine eigentliche Frage ein. Zentrale Funktionalitäten, ich kann E-Mails, Aufgaben, Dateien und Reminder, also Erinnerungen, erstellen. Ich kann das, den Großteil dieser Funktion kann ich unabhängig von einer Matter auch anlegen, aber ich kann sie auch, und das ist Kern eigentlich, ich kann sie einer Matter zuordnen. Oder innerhalb einer Matter kann ich diese Objekttypen erstellen. Das heißt, das sind die Bereiche, in denen wir uns bewegen, dass wir in einer Matter Dateien ablegen können, E-Mails zuordnen können, Aufgaben anlegen können, etc. etc.
Wie ist das bei der Zusammenarbeit mit Externen? Funktioniert das auch? Ist das auch angedacht? Passiert ja häufig bei Rechtsabteilungen.
Prinzipiell, also alles basiert auf Microsoft-Technologie. Das heißt, wir können natürlich auch, wenn wir eine Matter haben und dort legen wir unsere Dateien ab, dann basiert das im Hintergrund auf SharePoint-Technologie, zumindest diese File-Section. Das heißt, so wie wir es auch kennen aus unserer täglichen Arbeit, können wir auch alle Dateien innerhalb einer Matter mit externen teilen und dort Zugriffsrechte einräumen. Auf der anderen Seite, wenn Zugang zur gesamten Matter gewährt werden soll, dann braucht der Externe zumindest einen Account bei uns in unserem Active Directory. Und dann können wir ohne Probleme auch da die User-Rolle vergeben zu der konkreten Matter, inklusive allem, was dazugehört.
Aber sowas wie Zeiterfassung oder so ist dann nicht dort in dem Tool drin, oder? Das ist dann nochmal separat. Man könnte ja auch sagen, so Themen wie Reporting, das dann zusammenpacken mit den jeweiligen Matters, ist ja eigentlich auch sehr, sehr powerful und für so eine Rechtsabteilung, die halt extremen Kostendruck hat, auch ganz spannend.
Absolut. Also es ist sicher einer der möglichen Features. Wie Stefan hat es ja kurz angesprochen, den Begriff in den Raum geworfen, Minimum Viable Product ist das, was wir jetzt in den Piloten bringen. Das heißt, letztlich sind es essentiell die Must-Have-Funktionalitäten, die wir reingebracht haben, mit dem Fokus auf Meta-Management. Wenn wir unser Miro-Board angucken mit allen Bedarfen, die wir vor 2 Jahren mal identifiziert haben, dann bin ich sicher, das, was du gerade genannt hast, steht da auch irgendwo. Und wenn wir das alles entwickeln wollen, dann das können wir sicher tun, aber das wird dann halt nochmal 4 Jahre dauern, bis wir alles implementiert haben, was da so draufsteht.
Gibt es eine Funktionalität, wo du sagst, das ist ein großer Wunsch von mir, die ist nicht im MVP drin? Kannst du auch Stefan Edgar, vielleicht noch eine?
Stefan, sag du ruhig.
Ich habe mich bei vielen Sachen durchgesetzt, insbesondere was die Strictly Confidential E-Mail-Ablage angeht. Das ist es sicher nicht. Da bin ich jetzt sehr, sehr glücklich. Habe ich aber auch für kämpfen müssen, dass das auf den Must-Have-Status gekommen ist. Es war an der Stelle schon basisdemokratisch, wobei Edgar am Ende immer den Hut auf hatte als Product Owner. Eine Funktionalität, die ich mir noch dazu gewünscht hätte, ist, noch mehr Metadaten abzulegen. Zum Beispiel, wenn ich im Kartellrecht eine Fusionskontrolle schreibe, dass ich die Möglichkeit habe, ausschließlich Fusionskontrolle als Metadatum selbst anzulegen und danach eben am Ende mein Meta wiederzufinden in der Vielzahl an verschiedenen Metern, die ich habe. Das geht auch jetzt schon, aber es geht noch mehr und das war eine Funktionalität, die als CUT jetzt im Minimal Viable Product empfunden wurde. Da habe ich mich zum Beispiel nicht durchgesetzt.
Das war der Must-Have-Streit.
Das kann aber gerne noch kommen.
Da hat sich Edgar durchgesetzt, gesagt, Stefan, das ist so, so spezifisch kartellrechtlich, das brauchen wir nicht. Stefan, wenn ich jetzt Referendar bin, wann kann ich euer Tool nutzen?
Sofort. Als Referendar kriegst du Zugriff auch auf dieses Tool. Da gehe ich ganz, ganz schwer von aus. Jetzt gerade ist es ja schlicht noch nicht live, deswegen haben die jetzigen Referendare keinen Zugriff. Aber wir haben immer 2 bis 3 Referendare vor Ort und die werden auch künftig darauf Zugriff bekommen.
Welche Vorteile hat es denn, ein Referendariat bei euch zu machen? Warum zur Ehe und warum überhaupt in der Rechtsabteilung? Ich finde, das ist häufig ja so eine Überlegung, die man dann vielleicht in der Wahlstation dann doch trifft, zu sagen, Unternehmen wollte ich eigentlich immer. Warum?
Genau, es ist ja meistens entweder in der Wahlstation oder als Teil der Anwaltsstation, da hat man ja in vielen Bundesländern, wenn nicht alle, 3 Monate die Möglichkeit. Ich habe selber die Option nicht wahrgenommen, muss ich dazu sagen. Ich bin nicht Referendar in einem Unternehmen gewesen. Und man steht natürlich in der Wahlstation in der Konkurrenz, sehr starken Konkurrenz, nicht nur zu Großkanzleien, sondern insbesondere auch zu Auslandsaufenthalten, die dann gerne vorgezogen werden. Vielleicht auch in der Kombination Großkanzlei, die einen im Ausland auch gerne empfängt. Was ist der Vorteil bei uns? Also ich glaube, anders als in einer Kanzlei, wo man ja häufig schon bestimmten Rechtsgebieten zugewiesen wird, hat man bei uns die Möglichkeit, in der Holding in alle Rechtsabteilungsfunktionen, das Datenschutz, Energierecht, Energiehandelsrecht, Compliance, Kartellrecht, M&A, Corporate Finance Law, IT, IP Service reinzuschnuppern und Aufgaben von allen Mitarbeitern der Rechtsabteilung zu bekommen. Das heißt, allen 60 Mitarbeitenden, sind da potenzielle Auftraggeber, sage ich mal. Man kann aber auch Schwerpunkte setzen. Man kann sagen, ja, ich möchte nur Kartellrecht machen, ich möchte nur das mal aus Sicht vom Unternehmen anschauen. Dann geht das natürlich auch und dann wird darauf auch der Fokus gelegt. Insgesamt glaube ich, ist gerade, wenn man danach vorhat, zum Beispiel als Associate in der Großkanzlei oder in der Kanzlei zu starten, ist der Blick auf den Mandanten Gold wert. Ja, dass man ein besseres Verständnis dafür entwickelt, worauf es neben juristisch sauberem Arbeiten ankommt, dass welche praktischen Probleme die Mandanten, und das sind eben dann im Zweifel wir als Syndikus Rechtsanwälte hier haben, und vor allen Dingen, wie wichtig das KISS-Prinzip, also Keep it short and simple, tatsächlich ist. Ne? Denn das 10-seitige Memo wird ich vielleicht lesen als Empfänger, aber intern brauche ich die Executive Summary.
Vielleicht, das KISS-Prinzip haben wir, glaube ich, in dieser Podcast-Folge nicht eingehalten. Die kollidiert so ein bisschen mit der Deep-Dive-Idee dieser Folge. Aber dennoch sehr spannend und ich finde auch, gerade wenn man nicht länger in einem Unternehmen arbeiten wollen würde, ist es richtig, wie du meinst, so die Customer Experience dadurch zu erleben oder eine gute Customer Experience aus der Perspektive von einem Anwalt oder einer Anwältin dadurch besser gestalten zu können, dass man es einmal erlebt hat, ist sicherlich sehr wichtig und dann kann man Fokus auf diese Dinge setzen, die du eben gesagt hast. Was Besseres gibt es ja wahrscheinlich gar nicht. Wenn ich Interesse an einer Refstation bei E.ON habe, wie kann man dich kontaktieren?
Mich kann man über LinkedIn kontaktieren oder an stefan.grasse@eon.com. Man kann sich aber auch direkt auf die Stellenanzeige auf der E.ON-Seite bewerben oder über Bewerbungsportale, da gibt es überall die Stellenanzeigen an den herkömmlichen
Quellen. Wir wollen ja ein bisschen Vitamin B für Podcast-HörerInnen schaffen, deswegen, vielleicht kriegt man da so ein Workaround.
Ja, gerne direkt an mich per LinkedIn oder per E-Mail.
Sehr gut. Packen die LinkedIn-Kontaktdaten von Stefan in die Shownotes. Und bei dir, Edgar, wenn jemand sagt, ich finde es total spannend, mit einem Product Owner zu sprechen, der so ein Tool mal gebaut hat in einem DAX-Konzern?
Gerne genauso. Also auch hier LinkedIn ist verfügbar. Gerne Kontakt einfach herstellen, direkt über mein Profil.
Und abschließend stellt sich immer uns die gleiche Frage. Wen schlagt ihr uns als nächsten Gast vor? Habt ihr da jemanden vielleicht vor Augen?
Ja, ich hatte ihn ja gerade schon erwähnt. Der Klaus Gressbrand, der arbeitet bei Deloitte mittlerweile als Salary Partner. Und hat uns gerade in der Anfangsphase dieses Projektes doch viel unterstützt. Ich fand den Input, den er geliefert hat, immer sehr hilfreich. Und dadurch, dass er das Ganze auch schon bei anderen Unternehmen gemacht hat, war es für uns natürlich noch ertragreicher am Ende, dass wir gerade auf ihn dann gesetzt haben.
Super. Dann kontaktieren wir ihn mal. So eine Beraterperspektive hatten wir in dem Podcast auch noch nicht. Genauso wie die Perspektive der Rechtsabteilung. Es hat mir sehr irgendwie weitergeholfen. Ich fand das ganz spannend, wie ihr beide euch da irgendwie entwickelt habt, wie ihr von dieser konkreten Analyse des Bedarfs zur Produktentwicklung und jetzt zum Launch, wie wir das irgendwie mitbegleiten können und sind ja gerade in dem Prozess dabei. Vielleicht irgendwann sprechen wir dann darüber, wie das erfolgreich gelaufen ist oder was man da noch iterieren musste und vielleicht kriegst du ja dann noch deine Must-Haves, deine persönlichen Must-Haves durch, Stefan. Edgar, Stefan, vielen Dank für eure Zeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Kontaktiert die beiden gerne. Total nette Menschen, die sicherlich auch noch Spaß am weiteren Austausch haben. Und bis zum nächsten Mal.
Super, vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
Bis dann, ciao, ciao.